So, wir wollen uns heute wieder mit einem Josua-Wort verbinden und lesen dazu in Josua 23. Die Verse 6 bis 8 und 11 bis 13. Josua 23, Abvers 6. Da heißt es so: Haltet denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buche des Gesetzes Mose geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweiche zur Rechten noch zur Linken, dass ihr nicht unter diese Nationen kommet, diese, die bei euch übrig geblieben sind, und den Namen ihrer Götter nicht erwähnet und nicht jemand bei ihm beschwöret und ihnen nicht dienet und euch nicht vor ihnen niederwerfet, sondern Jehova, euren Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr getan habt bis auf diesen Tag. Vers 11. So habet wohl Acht auf eure Seelen, dass ihr Jehova, euren Gott, liebet. Denn wenn ihr euch irgend abwendet und euch an dem Rest dieser Nationen hänget, dieser, die bei euch übrig geblieben sind, und ihr euch mit ihnen verschwägert und unter sie kommet und sie unter euch, so wisset bestimmt, dass Jehova, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch auszutreiben, und sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel in euren Seiten und zu Dornen in euren Augen, bis ihr umkommet aus diesem guten Lande, das Jehova, euer Gott, euch gegeben hat. Soweit Gottes Wort. Beim letzten Mal hatten wir ja über Josua 24 gesprochen. Wir gehen also rückwärts heute 23. Wenn wir dieses Kapitel 23 lesen, so finden wir praktisch das Schlussplädoyer des Josua über den Auftrag der Vergangenheit, des Weges Gottes mit Israel bis nach Kanaan. Das geschah, als Josua bereits alt geworden war und die Schrift sagt, dass er wohlbetagt sei. Vers 1, da rief er die Ältesten, er rief die Richter und die Vorsteher zusammen, um über sie, dem Volke, die letzten Weisungen zu hinterlassen. Für den Mose muss es eine ganz bittere Sache gewesen sein, weil Gott zu dem Mose gesagt hat, wenn dieses Volk, und er hatte das 40 Jahre geführt, wenn dieses Volk in das Land der Verheißung gekommen ist, dann werden sie fremden Göttern dienen. Das muss dem Mose ganz furchtbar angekommen sein. Er wusste ja, was damit verbunden war, dass sie einen furchtbaren Weg auf sich hatten, wenn sie diesen Weg gingen. Und deshalb haben wir in dem im fünften Buch Mose haben wir deshalb einen Gesamtüberblick über die vier ersten Bücher Mose. Es ist eine Wiederholung, und der Josua war unterwiesen in den Worten des Mose und wiederholt nun die schwerwiegenden Dinge hier. Vers 2, so erinnert Josua noch einmal an ihre Augenzeugenschaft mit den Worten, ihr habt alles gesehen. Merken wir uns diese Worte. Und in Vers 3, denn Jehova, euer Gott, ist es, der für euch gestritten hat. Hatte doch gerade der Herr im 2. Mose 14, Vers 14 gesagt, Jehova wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Wenn wir einmal beim Herrn sein werden und wir wissen, dass wir nach 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2b, ihm gleich sein werden, dann werden wir in der Rückschau dasselbe feststellen können, dass wir vielen, vielen Dingen entgangen sind, worin der Herr für uns gestritten hat. Heute werden wir nicht das Auge besitzen, in unserer fünf Sinnenwelt die Gefahren aufzunehmen, zu verstehen, zu registrieren, die uns alle so begegnen sind in dem Leben dieses irdischen Ablaufs. Immer wieder ließ Gott dieses Wort an sein Volk geschehen, aber auch heute noch ist es so. Würde der treue Herr unseren Kampf selbst nicht führen, vergeblich würden wir streiten. Der Jesus sagt im Neuen Testament, ohne mich könnt ihr nichts tun, das ist das. Und Josua ruft nun noch einmal dem Volke Israel diese gewaltigen zugesagten Hilfen ins Gedächtnis, die der allmächtige Gott an ihnen vollzogen hatte. Würde nun dieses Volk Israel diese Wohltaten Gottes vergessen, laufen sie direkt Gefahr, dass sie ihres Gottes ganz vergessen könnten. Auch das ist möglich. Es ist überhaupt eine eigentümliche Sache, dass die nachfolgenden Generationen die Dinge immer anders sehen. Eine Wiederholung durch die ganze Bibel, auch durch unsere Gnadenzeit. Sie sehen sie anders, als sie waren. Damals wie heute. Und dabei wird es immer bitter und hart, wenn die Hilfen Gottes missachtet werden. Egal von wem. Gott selbst redet schon im Alten Testament gegen diesen so gefährlichen Auswuchs, zum Beispiel in 2. Mose 12, Vers 26, wo es heißt, und es soll geschehen, wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was soll euch dieser Dienst, so sollt ihr sagen, es ist ein Passahopfer, dem ihr holt, und so weiter und so weiter. Also rechnete Gott bereits damit, dass die Nachkommen nicht mehr wortverbunden gefunden würden. Ein ganz schlimmes Übel, auch in unserer heutigen Zeit. Abfall hat es zum Gefolge. Sind die Männer wie Mose und Josua nicht mehr hier, dann fällt gewöhnlich eine Sache auseinander, weil die nachfolgenden Generationen es anders sehen, als es war. Ein Übel unter der Sonne, ein Übel unter den nachfolgenden Generationen, welches mit Hochmut und Stolz verbunden ist, sonst wäre es nicht so. Eine ungeistliche, eine menschliche Hilfe ist dann die Flucht in die Tradition und in die oder in die Orthodoxie. welche aber keinen gottgewollten Bestand haben. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon einmal gesagt habe. Beim Erforschen des Wortes machte mir vor Zeiten der Herr mal klar, dass der Bund von Daniel 9, Vers 27 zwischen dem Antichristen und dem Volke Israel, heißt den vielen, geschlossen wird. Da habe ich gedacht, das ist doch ganz furchtbar, wie kann sowas zustande kommen? Bis der Herr mir zeigte, diese beiden haben ein und denselben Geist. Die Orthodoxie in Israel ist so christusfeindlich, wie jeder Kommunismus nicht mitkommt. Die Schwester Scherer, die ja mit uns sehr eng seit 1956 befreundet ist und dort unten eine Blindenarbeit betreibt von arabischen Mädchen, die dort soweit zum Glauben gekommen sind, sagt, wenn wir in das orthodoxen Viertel reingehen und Jesus sagen, fliegen schon die Steine. So schlimm ist der Hass. Ich war in den Anfangs 50er Jahren in Frankfurt beruflich tätig und da haben wir einen jüdischen Friedhof, aber wir haben außerhalb des Friedhofs mit einem Bagger Arbeiten durchgeführt, vorbereitende Arbeiten. Ich war dort und da kamen wir zu einem Gräber. Da habe ich gesagt, das sollen wir ein bisschen vorsichtig machen, ja, ein bisschen rechts und links, und dass man das mal. Und dann habe ich aber sicherheitshalber von der Stadt, vom historischen Museum einen informiert, falls die Interesse haben bei solchen Sachen. Und da kam auch einer, ein Doktor sowieso. Da wurde der Deckel in seinem Beisein hochgenommen und da war ein verfallenes Gerippe drin. Und da lagen 5 solche große Steine drin in dem Grab. Da habe ich gesagt, wie kommen denn die Steine da rein? Ja, das kann ich Ihnen sagen, sagt er. Das sind rein orthodoxe Juden. Ja, was hat denn das mit den Steinen zu tun? Die haben sich wunschgemäß Steine mit ins Grab legen lassen, wenn sie auf der anderen Seite Jesus begegnen, dass sie ihn sofort steinigen. Das muss man sich mal vorstellen. Darum der Geist des Antichristus und der Geist der Orthodoxie, ein Geist, darum kommt es zu diesem Bund. Das sollte nur ein Einschub sein. Ja, so sieht es aus. Josua, der Mann Gottes, baut aber nicht auf Tradition, und er baut auch nicht auf Orthodoxie auf. Vielmehr erteilt er biblisches Verhalten. Wir können das in diesen Kapiteln feststellen. Nach Josua 23, Vers 6 heißt es, so haltet denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buche des Gesetzes Mose geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweichet. Oh, wie legt das der Josua den Israeliten noch einmal ans Herz? Zur Rechten, weder zur Rechten noch zur Linken. Damals war es das Gesetz. Heute ist es das Wort Gottes im Neuen Testament. Und was heute umgeht, in dem Abweichen vom Wort, das ist ungeheuerlich. Ich möchte da hier gar nicht darüber reden. Unglaubliche Dinge vollziehen sich auch in den Kreisen der sogenannten Evangelikalen. Unglaublich. Wir kommen viel herum. Wir erleben viel, wir hören viel, wir sehen viel, aber für mich wird es bald zu viel. Auch wir können unseren Geschwistern ganz sehr ans Herz legen und zugleich empfehlen, haltet sehr am geschriebenen Worte Gottes fest, denn der Geist des Antichristus ist im beständigen Anmarsch der Zunahme an Machtkonzentration. Unglaubliche Dinge vollziehen sich hinter den Kulissen. Dadurch sieht es nicht jeder. Denn jedes Abweichen ist letztlich und in der letzten Konsequenz ein Verlassen Gottes, ob es klein, mittel oder groß ist. Wir sollten selbst im Worte Gottes so tief und innig darin verbunden sein, und zwar durch persönliches Studium unter Gebet, damit wir ganz genau jene Empfindsamkeit des Geistes besitzen, festzustellen, was nach dem Willen des Herrn ist und was nicht. Nach Josua 23, Vers 7, sollten Sie sich nicht mit den Nationen zusammentun. Das ist heute, wenn Kinder Gottes mit den Verlorenen in einer Gemeinde zusammenarbeiten. Den Tod des Herrn verkündigen, man nennt das kurzweg Abendmahl, und Geisteseinheit darstellen. Ich sage das hier. Denn wer nicht errettet ist, hat auch einen anderen Herrn über sich. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und es war von jeher Gottes Absicht und tiefer Ernst, zu verhindern, dass das Licht mit der Finsternis in die Vermischung kam. Wir lesen bereits in 1. Mose 1, Vers 4, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Nicht umgekehrt, verstehen wir, sondern auf seiner Seite ist das Licht und dieses Licht schied er von der Finsternis. Gott greift nicht in die Finsternis ein, sondern in das ihm Gehörende. Und das ist Licht. Und diese Israeliten durften noch nicht einmal den Namen dieser Götter erwähnen. Ihr Mund hätte sich verunreinigt, so weit ging damals das Wort Gottes betreffs sündiger Dinge. Heute sind die Gläubigen erhaben. Und die Gesamtheit der Gemeinde Jesu geht im Pegel nach unten. Allein die Nennung der Namen dieser Götter wäre für die Israeliten eine geistliche Verunreinigung gewesen. Darum diese Weisung unseres Gottes durch den Mann Mose. Hinter allen Göttern auf dieser Welt stehen immer sehr starke Dämonen. Ich mache darauf aufmerksam. Auch die Bibel redet darüber. Nicht, dass wir denken, wenn wir in der Geschichte unserer Schulausbildung von Zeus und Jupiter der griechischen Mythologie oder der Geschichte gehört haben, hinter diesen Göttern standen Dämonen. Ich mache darauf aufmerksam. Selbst einer der größten, einer von den obersten Dämonen, der steht dreimal im Alten Testament. Der Name steht dreimal im Alten Testament. Ein oder zweimal steht er in Jesaja 46. Das war der Hauptgott, der nennt sich Bel. Das war der Hauptgott der Babylonier. Und zwar ist er der Erfinder des Namens Babel. Er bekam seine Ehre unter anderem auch dadurch, dass man den Namen Babel sagt. Da bekam er schon seine Ehre. Muss man sich mal vorstellen. Das wissen nur die Leute nicht. Aber trotzdem stimmt's und ist wahr und es ist so nicht anders. Und die Bibel redet davon. Und die redet nicht umsonst. Und der Herr möchte uns die Augen auftun, dass wir sehend werden über diese Dinge, damit wir klarsichtig sind in den letzten Tagen, unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn. Darum geht's. Denn es werden solche Dinge mehr und mehr an uns herangetragen werden und man bringt sie uns so, als ob sie harmlos sind. Aber sie sind nicht harmlos. Darum haben wir auch im Neuen Testament einen solchen Hinweis in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 20, wo es heißt, sondern dass das, was die Nationen opfern, jetzt verstehen wir, Nationen heißt Nicht-Errettete, was die Nicht-Erretteten opfern, ob das im sogenannten Opferstock ist oder anderswo, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Das sagt die Bibel im Neuen Testament. Die Frage ist nur, in welcher Glaubensperspektive wir überhaupt zu seinem Wort stehen. Können wir das aufnehmen oder sind wir nicht dafür geeignet? Aber bereits in 2. Mose 23, Vers 13 lesen wir, und den Namen anderer Götter sollt ihr nicht erwähnen. Er soll in deinem Munde nicht gehört werden. Ja, bereits in 2. Mose 23 wird das angekündigt, des Ernstes wegen, dass man nicht leichtfertig darüber hinwegzieht. Wie viel Sünde Israels lag überhaupt vor, bis sie von dieser strengen Weisung aus, von dieser Weisung Gottes bis zum Baalsdienst gelangten? Oh, da liegen Sündenberge dazwischen, das sage ich. Denn einen Baalsdienst kann man in Israel oder in der Gemeinde Jesu nicht von einem Tag auf den anderen einführen. Das gibt es nicht. Da wäre alles in Rebellion. Also begann der Fremdgötterdienst Israels an dem Punkt, an dem neuralgischen Punkt, wo Gott so sehr gewarnt hat. Dort fing es an. Genau dort fing der Abfall an. Den Namen der fremden Götter nicht in den Mund zu nehmen. Nicht allein der Herr redete in dieser Sache zu Israel, sondern wie hier auch die Führer Israels. Sie redeten im gleichen Jargon. Wer aber nicht auf Gott hört, lässt sich dann auch nicht mehr von Menschen ermahnen. Auch wenn diese Menschen liebe Brüder sind. Nichts mehr. Denn das Hören auf solche Dinge macht den Sinn, sprich Gesinnung, eines Gläubigen defekt. Die große Lüge, die dabei immer auftritt und von der Finsternis gesteuert gegeben wird, ist, dass die Gläubigen meinen, sie wären Herr über ihre Sinne. Das stimmt aber nicht. Sie sind beeinflusst. So hatte einst auch Gott zu den ersten Menschen in dem Garten Eden geredet. Doch angenommen hatten sie die warnenden Worte Gottes. Nicht. Warum nicht? Nun, wir wissen, dass Gott sowohl den Engeln als auch den Menschen freie Willensentscheidung bei der Schöpfung zukommen ließ. Und wir sehen, wie beeinflussbar unser kleiner, winziger Menschengeist überhaupt ist, der ist viel gefährlicher als alles andere. So ist der Mensch. Der Mensch, das schwächste Gefäß in der Schöpfung Gottes, ausgerüstet mit einem Geist. In ihrer Unwissenheit konnten sie Gott vorher oder hätten sie Gott vorher fragen können. Gott, was ist denn das? Der Adam, in der Morgenkühle hat er sich ja mit Gott unterhalten, sagt die Bibel, in der Frühe des Morgens. Was ist denn das Sterben? Sag mir das, er hat es ihm schon gesagt. Aber man weiß nichts und entscheidet im Nichts und endet im Nichts, nämlich dem ewigen Tod. Die Geschöpfe Engel und Menschen sind dann wie die Tiere. Obgleich die beiden in der Schöpfungsreinheit Gottes erschaffen waren, nicht sündigen zu müssen, das war Schöpfungsreinheit, nicht sündigen zu müssen. Auch war es ihnen verboten, bei einem Eide Fremdgötternamen zu benutzen, Vers 7. Es war ihnen verboten. Des Weiteren durften sie bei Gebräuchen in Verbindung mit diesen Göttern nicht dienen und schon gar nicht vor ihnen sich niederbeugen. Es waren alles streng untersagte Dinge. Geschwister, ist das etwa bei uns besser? Wohl sicherlich nicht. Ich muss sagen, nein. Als vor gut 80 Jahren, zurückliegend, der Zungengeist aus Amerika kommend in Deutschland eintrat, da fanden sich führende Männer aus den verschiedensten Denominationen, wie man sozusagen pflegt, zusammen. Es waren Männer der Wahrheit, die wir heute sehr vermissen. General von Vieban, Pastor Michaelis, ein Mann der Wahrheit, Keib und so weiter. 56 Männer, die festgestellt hatten, dass der Zungengeist von 1909 rein dämonisch war. Hierauf unterschrieben sie die Berliner Erklärung. Ich weiß nicht, ob die bekannt ist. Nicht, muss ich mal so ein Ding mitbringen. Zwei Generationen weiter, genau wie bei Israel, da kommen nun die Kinder. Es sind, wie Paulus sagt, Kinder am Verstande. 1. Korinther 14, 20. Von denen der Apostel sagt, dass wir es nicht werden sollen, jene es aber schon geworden sind. Die Kinder am Verstande teilen sich in zwei Gruppen. Die eine Kindergruppe sagt, die Erretteten können nicht belastet sein. Das ist die eine Kindergruppe. Die andere Kindergruppe sagt, der Zungengeist ist von Gott. Wer von den beiden am stärksten besessen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur eines, dass sie beide stockbesessen sind. Das weiß ich. Dafür habe ich auch tausende von Beweisen. Ich brauche nicht mehr. Bei Israel führte die gleiche Kindergruppe das Volk in den Baalsdienst. Das ist interessant. Für die dämonisch fixen Ideen, heute wie damals, ist man bereit, sich vor Satan niederzuwerfen. Und sie tun es. Keiner der Baalsdiener würde damals zugegeben haben, sich vor Satan zu beugen. Und doch taten sie es. Keiner der Zungenredner gibt zu, dass das von Satan ist. Aber es ist so. Bis zur Zeit Josuas, Vers 8, hingen sie Gott an. Aber zwei Generationen später begann die Unklarheit, der Eigenwille und damit zog Trägheit und Abfall gegen Gott ein. Die Historie des Alten und Neuen Testaments hat gelehrt, solange wie die Augenzeugen göttlicher Gnade vorhanden waren, konnte der Unglaube nicht überhand nehmen. Sobald aber die Zeugen der Segnungen des Herrn verschwunden sind, beginnt die Unklarheit um sich zu greifen. Das ist ein Thema, was aber auch uns heute angeht. Der Nachwuchs hat ganz früh in die aktive Gottesnachfolge gestellt zu werden. Junge Menschen sind nicht dazu da, dass man sie nur bevormundet, sondern sie haben mit in die Verantwortung hineingenommen zu werden. Mit Verantwortung auch zu übernehmen und treu vor dem Herrn zu wandeln. Dafür haben wir da zu sein. Ja, noch mehr müssen wir sagen, der schleichende Tod hat so früh vor dem Herrn im Gebet gebracht zu werden, damit in der Sache eine Gnadenerweiterung vor Gott erbeten werden kann. Wie wir in Vers 8 lesen, euren Gott sollt ihr anhangen. Schließt ja jedes andere Anhangen von Dingen aus. Und darin haben wir Acht auf unsere Seelen. In Vers 11, bei den Gläubigen im Alten Testament ging es auch wirklich, wörtlich um ihre Seelen. Bei uns, wenn wir errettet sind, geht es dann um die Verherrlichung unseres Gottes, um unseren Lohn im Himmel und das Zeugnis auch vor der Welt. Und dann heißt es, dass ihr Jehova, euren Gott, liebet. Jehova war ja der Bundesname Gottes im Alten Testament und steht mit dem Sinai, dem Berg der Gesetzgebung, engst verbunden. Ich glaube, dass Frage und Tatsache, Gott zu lieben, wie die Schrift es sagt, überhaupt entscheidend ist, ob ein Siegesleben heute in Christo geführt werden kann, ist die Frage der Liebe zu Jesus. Wie lieb habe ich Jesus, den Retter und Erlöser meiner Seele? Oder bist du dir nicht klar über deine eigene Seele? Dann recke deine Nase in die Bibel, so lange, bis du dir die Klarheit vom Herrn geholt hast. Die tiefere Verbindung zum Herrn vollzieht sich durch Gehorsam, durch Glauben und Liebe zu unserem Gott. Wenn da Lauheit und Faulheit im Wandel eines Gläubigen zu sehen ist, wird es auch immer an tiefer Gemeinschaft mit unserem Herrn oder zu unserem Herrn hin fehlen. Das dürfte keine Frage sein. Es war bereits gesagt worden, dass durch Liebe zum Herrn eine tiefe Gemeinschaft zu Gott zustande kommt. Wie viel mit der Liebe zum Herrn verbunden ist, lesen wir auch in dem Psalm 37, Vers 4, wo es heißt, ein bekanntes Wort, ergötze dich an Jehova, so wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Die Frage der Gebetserhörungen unter Gläubigen. Ich hatte es angesagt, unter evangelikalen Kreisen eine Strömung, die danken dem Herrn, dass sie keine Gebetserhörungen mehr haben. Muss man sich mal vorstellen, wie weit der Karren schon im Dreck ist. Ja, mit solchen Figuren müssen wir uns zuweilen mal auseinandersetzen. Dann werden wir schlecht gemacht. Das macht nichts. Also hängt die Gebetserhörung nach unserer Liebe zum Herrn hier zusammen. Wenn es heißt, ergötze dich an ihm, so wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Das wollen wir doch, dass Gott die Bitten unserer Herzen erhört. Das hier genannte Ergötzen hängt mit der beständigen Verbindung im Gedankengut hin zum Herrn zusammen. Ich selbst habe das vor Jahren geübt. Das muss man üben, das kommt nicht einfach so durch die Luft. Wenn ich irgendwo beruflich zu einer Besprechung bin, da hätte ich ein Taxi nehmen können, aber ich habe gesagt, ich gehe zu Fuß in der Stadt. Nicht, weil es billiger war, mein Chef hat mich immer geplagt, ich soll mehr mit dem Taxi fahren, aus steuerlichen Gründen. Nun, da bin ich zu Fuß gegangen und den ganzen, und das war der Hauptgrund, warum ich zu Fuß gehen wollte. Auf dem Bürgersteig, wo ich gelaufen bin, habe ich mich ununterbrochen mit dem Herrn Jesus unterhalten, habe ihn gelobt, gepriesen, gedankt, seinen Ruhm verkündigt. Das macht man eben dann ununterbrochen. Ich musste nur aufpassen, dass ich nicht bei Rot über die Straße gelaufen bin. Sonst war alles in Ordnung. Dabei wird der Name des Herrn erhoben, er wird gepriesen, Lobeserhebungen ihm gebracht, auf die er bei manchen Gläubigen, wer weiß wie lange wartet, bis da mal in den Buchstaben kommt, seine große Liebe gerühmt und so weiter und so weiter. Das ist der Wille des Herrn. Und Wachstum fängt nicht bei anderen, sondern bei uns an. Das fängt in meinem Herzen an. Das alles bedarf zuerst ein wenig Übung, aber da ist man schnell drin, wenn man das will, und kommt in eine ganz feine Gemeinschaft mit Gott. Wir haben in unseren seelsorgerlichen Aussprachen einen Bruder, der betet nicht. Ich darf nicht ausfällig werden, das erlaubt mir der Herr nicht, aber ich werde zuweilen auch mal sehr unsanft. Er betet einfach nicht. Ich habe ihm zuletzt gesagt, das wäre für mich das Furchtbarste, wenn ich zu Bett gehen müsste und hätte nicht meine Gebetszeit, meine stille Zeit gemacht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. bei dem ist es umgekehrt. Ein Machtfaktor im Leben der Gläubigen ist die Gewohnheit. Gewohnheit ist ein Stück Ordnung, von dem wir wissen, dass Gott kein Gott der Unordnung ist. Ich sage das hier. Da hängen ganz feine Fäden zusammen, die dorthin führen. Schon in der Frühe, so früh als möglich, sich beständig um das Wort bemühen. Das kann ich nur jedem empfehlen und sagen, der weiterkommen will, als dass er nur gerade die Bibel liest. Die Steigerung geht dann hin bis an das Ergötzen. Ergötzen? Jawohl, zu ihm hin. Zu unserem Gott. Und genau das ist etwas, was die allermeisten Kinder Gottes überhaupt nicht kennen. Wird auch nicht darüber gesprochen. Warum nicht? Weil die, die sprechen, das selber nicht kennen. Und doch hängt die Erhörung der Gebete damit zusammen. Und genau dort haben wir einen Ansatzpunkt der Verantwortlichkeit der Gemeinde Jesu weltweit, dass es nach unten geht, weil die tiefere und innigere Herzensverbindung hin zu Christus fehlt. Nach Vers 12a heißt es, denn wenn ihr euch irgend abwendet, ... 13a, so wisset bestimmt, heißt es. Also der Josua, der redet keine zwiefältigen Dinge. Der redet ganz klar, wie wir das in Propheten lesen, dass, wo ist denn das in Jesaja 35, auf der wird von dem Weg geredet, dass selbst Einfältige den Weg nicht irre gehen können. Das Abwenden vom Herrn war zu allen Zeiten Abfall. Wir können das in der Bibel nachlesen, an vielen Stellen. So auch hier in der Warnung Josuas an das Volk Israel. Die Nationen werden ihnen zur Schlinge, heißt es hier. Und wenn schon Vermischungen mit Ungläubigen in geistlichen Dingen herbeigeführt werden, dann ist es Untergang. Und sie werden ihnen zum Fallstrick sein, heißt es hier. Ich bedauere sehr, dass Israel nicht den Weg des Gehorsams gegangen ist, sonst hätten wir eine ganz andere Bibel in der Hand. Und ich bedauere noch mehr, dass die Gemeinde Jesu mit einer weit größeren Ausrüste, durch die Gabe seines Geistes, sich noch schlechter benimmt als Israel. Das bedauere ich noch mehr. Denn wenn sie sich mit diesen Nationen verbinden, wird Gott ihnen, den Nationen, Oberhand geben. Das steht schon hier. Wir sehen, wie allein der Gehorsam ihnen die Garantie zum Leben gab. Der Gehorsam, die Garantie zum Leben. Vergleichsweise hat sich die Gemeinde Jesu von jedweder Vermischung so mit der Welt von geistlichen Dingen zu enthalten. Die Lehre Williams war uns ja ein warnendes Zeichen. In dem Sendschreiben von der Offenbarung eingangs vor die Augen gestellt wurden. Denn die Welt brachte in ihrer Religiosität, wie wir wissen, den Geist der Nikolaiten mit sich, der auch heute noch da ist. Ich möchte nicht deutlicher darüber reden. Man tat es dennoch in Israel und auch in der Gemeinde des Herrn.
Israel wurde verheißungsgemäß unter Fluch gestellt und aus Kanaan vertrieben. Und die Gemeinde wurde in der Darstellung von Sardes, die fünfte Gemeinde, von der Welt beherrscht. Das ist das Symptom. Was sie auch heute noch ist. In Hamburg ist eine Bischöfin dran. Diese Bischöfin evangelischer Kirche hat in einem öffentlichen Schreiben gefordert, die Maria anzuerkennen. Geschwister, das hat zwar viel Wirbel gegeben bis herein in die Synodale, aber gemacht, was rechts und links ist. Und ich sage heute schon, die kommt durch. Man wird einen Passus, einen Modus finden. Einen Modus Vivendi. Man wird ihn finden und wird sagen, wir machen das so, lasst sie gehen, ihr braucht ja nicht daran zu glauben. Wer es nicht will, soll es ab. Wir sind doch in einer Demokratie. So werden die Dinge miteinander verbunden und vermischt. Und die ganze Sache geht immer tiefer. Immer weniger Menschen kommen zu Christus. Das Umfeld wird immer finsterer und dunkler. Und die Macht des kommenden Antichristus wird immer größer. Doppelpunkt. Schuldverhalten, das christliche Abendland. Punkt. Niemals hat Gott sein Volk im Alten Testament und auch im Neuen Testament vor den Gefahren ungewarnt gelassen. Das hat Gott nie gemacht. Wir können sogar sagen, dass der Heilige Geist keine Sünde eines Kindes Gottes heute geschehen lässt, ohne vorher gewarnt zu haben. Ich sage das. Nur die Gewissen sind inzwischen so abgestumpft, dass man nicht mehr darauf hören will und dadurch auch keinen Zugang des Redens des Geistes mehr wahrnimmt. Das Schuldverhalten liegt nicht bei Gott, sondern immer bei Menschen. Es liegt immer auf unserer Seite. Ich möchte aber der treue Herr uns ganz neu den Gehorsam, den Glauben, die Liebe zu unserem Gott ganz groß werden lassen. Er ist es wert. Er hat alles für uns getan. Er hat das Letzte für uns gegeben. Wir wissen das. Bleiben wir dran in seiner Gemeinschaft, in seinem Wort. Wir werden nicht leer ausgehen. Amen.